Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Ich glaube, wenn du in den Wald gehst, natürlich ist es schön, wenn du hören und sehen und spüren und schmecken und riechen kannst. Aber es geht nicht darum, wie gut du hören kannst, sondern es geht darum, dass du bereit bist zu hören. Und das kann keine KI der Welt für dich leisten.
Das ist Violetta Parisini, eine österreichische Singer-Songschreiberin. Sie ist bekannt für ihren Mut, sich der eigenen Verletzlichkeit zu stellen. Mit diesem Mut transformiert sie Unsicherheit und Zweifel in berührende und zugleich verspielte Musik. Woher nimmt sie diesen Mut? In was für einer Geschichte lebt sie? Violetta Parisini. Violetta.
Gabriel.
Deine Musik handelt viel von Transformation, von Verletzlichkeit, von Zweifel. Du erzählst viele Momente aus deinem Leben, die dich prägen, verändern. Du fragst, wie du darauf reagieren sollst. Was braucht denn der Mensch, um sich verändern zu können?
Ich glaube in erster Linie Aufmerksamkeit. Das ist auch gar nicht so leicht. Aber wenn man sich selbst gegenüber aufmerksam ist, dann verändert man sich, glaube ich, automatisch, weil man einfach dann an Dinge stößt, die man so eigentlich gar nicht mehr oder noch nie haben will oder haben wollte. Und wenn man aufmerksam ist, kann man die dann auch nicht verdrängen, sondern dann muss man sie halt ändern. Ich glaube, man könnte das auch Achtsamkeit nennen, aber ich finde, Achtsamkeit ist ein Begriff, der schnell in so einer Ecke landet, wo die Leute dann das konnotieren mit Übungen, die sie machen müssen und Meditationen und was auch immer. Und ich finde, Aufmerksamkeit trifft es ganz gut, weil das bezieht sich auch auf alle Lebensbereiche. Also ob es jetzt ist, wie ich mit den Menschen rede, mit denen ich lebe, oder wie ich mit Menschen umgehe, die ich noch nicht kenne, oder wie ich mit mir selbst umgehe vor allem, oder wie ich beginne zu schreiben, oder wie ich eben nicht schreibe, weil ich den Weg noch nicht gefunden habe, wie ich beginnen soll, und so weiter und so fort. Also es in allen Bereichen meines Lebens, glaube ich, geht es dann im Endeffekt um Aufmerksamkeit.
Du sprichst aus einer schönen Perspektive als Künstlerin. Mhm. Das Wort Transformation steckt ja jetzt in jeder zweiten Schlagzeile. Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Mhm. Fehlt es unserer Gesellschaft an Aufmerksamkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also an der Aufmerksamkeit und der Bereitschaft, ein bisschen tiefer in die Dinge hineinzuschauen, als halt eine Schlagzeile reicht. Also es ist ja gut, dass man Dinge kurz zusammenfassen kann, aber die meisten komplexen Zusammenhänge brauchen ein bisschen mehr Zeit und Hinwendung und eben Aufmerksamkeit, um sie verstehen zu können. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein sich selbst verstärkendes System, dass sozusagen Menschen, die Medien produzieren, versuchen, sich anzupassen an das Konsumverhalten ihres Publikums und dadurch aber so eine self-fulfilling prophecy verstärken, weil sie sich denken, die haben doch keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und dann versuchen sie auch die Dinge sozusagen so zu verpacken, dass man sie schnell versteht, auch ohne große Aufmerksamkeitsspanne. Und dann werden die Leute gar nicht mehr gefordert, diese Aufmerksamkeitsspanne sozusagen herzustellen in sich. Und so wird's, also so verstärkt sich selbst. Und ich bin jetzt nicht so wahnsinnig pessimistisch. Ich glaube nicht, dass jetzt alles schlimmer ist und früher alles besser war, überhaupt nicht. Aber ich glaube, was so die Dynamiken betrifft, wie Menschen Medien konsumieren, und damit meine ich natürlich auch Social Media, ich glaube schon, dass es da eine große Veränderung bräuchte oder vielleicht sowas wie ein nochmal an sich bewusst werden und noch einmal ein paar Schritte zurückgehen und schauen, wie, was ist uns da passiert und wie kommen wir da wieder raus oder wie können wir das für was Positives nützen. Ja, aber ich glaube, die Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen mit Themen, es könnte schon sein, dass es die gerade ein bisschen weniger gibt.
Ich stelle wieder die Verbindung zur Wirtschaft her, die Tiefe. Mhm. Die Tiefe, das ist das, wenn die Kurven fallen. Mhm. Das will niemand.
Ah ja.
Weil dann ist Geld
ja,
weg.
Ja, das ist jetzt... Aber
also
das,
Trump hat das jetzt gerade gemacht. Der ist so ziemlich in die Tiefe gegangen, hat an einem Tag Billionen von Dollar
in den Sand
vernichtet.
Mhm.
Welche Tiefe meinst du?
Vielleicht nenne ich es nicht Tiefe, sondern ich nenne es Komplexität und die Bereitschaft dieser Komplexität irgendwie mit, also zu begegnen und zu versuchen, sie irgendwie zu verstehen. Und nicht schon eine Meinung zu haben, bevor man überhaupt verstanden hat, wozu man da eine Meinung hat. Das passiert uns natürlich allen. Es wird ja, jede Schlagzeile wird, es wird gerade alles immer mehr Meinung und immer weniger Berichterstattung. Das ist halt so ein bisschen ein Symptom unserer Zeit. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass alles schlechter ist als früher. Ich glaube nur, dass wir unser Verhalten hinterfragen müssen und draufkommen müssen, wie wir wieder in mehr Inhalt und Geduld mit Inhalten kommen. Zu mehr Geduld mit Inhalten kommen.
Hast du das Gefühl, dass es deine Aufgabe als Künstlerin ist, Menschen aufmerksamer zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass mir das insofern gelingt, als ich sie aufmerksam mache auf ihre Gefühle. Das ist quasi mein Kerngeschäft,
ja, beschreib
wenn man das
mal
so sagen will. Weil ich schreibe natürlich total viel über Gefühle und Gefühle beschäftigen mich auch sehr. Es gibt schon auch viele LiedermacherInnen, die viel theoretischer mit der Welt umgehen oder mit den Worten oder mit dem, was sie beschreiben wollen. Aber ich gehe schon sehr emotional um mit den Dingen. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich sozusagen tief in meine Gefühle hineingreife und sie bereit bin zu zeigen, auch in großer Verletzlichkeit, dass ich dadurch die Menschen auf ihre eigenen Gefühle aufmerksam mache. Und das merke ich auch in Konzerten, da entsteht dann ja auch eine gewisse Verbundenheit und Resonanz, weil, oder auch Leute kommen nachher zu mir und geben mir das sozusagen als Feedback, so, hey, du hast mir Worte gegeben für das, was ich schon längst gefühlt habe, aber noch keine Worte dafür hatte. Und in dem Moment, in dem man einer Sache noch mehr Kontext gibt, Worte oder Musik oder eine Stimmung, wird sie natürlich besser wahrnehmbar. Und in meinem Fall, glaube ich, meistens Gefühle, ja.
Kann man sich denn verändern, ohne sich verletzen zu lassen?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, auf jeden Fall muss man bereit dazu sein, verletzlich zu sein. Also ich glaube nicht, dass Veränderung unbedingt Verletzung beinhaltet, aber es beinhaltet Verletzlichkeit. Also ich muss dazu bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und zwar das Risiko des Nichtwissens und das Risiko des Nichtschaffens. Also ich muss bereit sein zu scheitern, das ist es. Wenn ich mich verändern will, muss ich dieses Risiko eingehen. Weil wenn ich nicht bereit bin zu scheitern, dann komme ich nirgendwo hin. Dann bleibe ich ja immer in meiner Sicherheit, in meinen gewohnten Bahnen und da geht es einfach nur sehr begrenzt weiter.
Das ist das große schwarze Loch gerade in der Wirtschaft. Die Bullikrisen. Alles ist unsicher.
Ja.
Man weiß nicht wohin. Das ist furchtbar.
Ja.
du sagst, dass das ganz wichtig ist.
Ja, es ist natürlich furchtbar, weil Unsicherheit wahnsinnig stressig ist.
Brauchst du Unsicherheit, um ein schönes Lied zu schreiben?
Ja, insofern als die meisten schönen Lieder oder auch unschönen Lieder, die ich schreibe, aus dem Bedürfnis heraus entstehen, mir etwas genauer anzuschauen. Das heißt, es gibt da natürlich die Unsicherheit, dass ich noch nicht weiß, was ich eigentlich genau sagen will. Und dann schaue ich es mir genauer an und dann komme ich langsam drauf, was ich eigentlich sagen will. Und dann überlege ich mir nochmal, ob man das überhaupt sagen kann. Und dann so nähere ich mich sozusagen dem Lied an oder dem fertigen Lied an. Und es ist alles sehr unsicher. Also ich bin auch nach jedem Lied, das ich geschrieben habe, denke ich mir, es werde ich nie wieder schaffen, ein Lied zu schreiben. Das war so kompliziert und so schwierig und so heikel. Und jetzt ist es fertig und es wirkt so, als wäre es einfach da gewesen. Aber tatsächlich weiß ich dann ja, das war ein Tage-, Wochen-, monatelanger Prozess, um dahin zu kommen. Und der Prozess ist vielleicht manchmal auch ein Prozess, der sehr unbewusst passiert und dann irgendwann einmal mache ich ihn mir bewusst und mache ein Lied draus. Aber da gibt es dann trotzdem vielleicht schon jahrelange Vorarbeit mit manchen Themen.
Hast du schon mal eine Anfrage von einer Organisation der Wirtschaft bekommen oder von irgendwelchen Menschen aus der Wirtschaft, die mit dir Lieder schreiben wollen?
Nein. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich war mal bei so einem Teambuilding-Dings. Da wurde ich angefragt von einer anderen Musikerin und die hat gemeint, sie macht so Teambuilding und schreibt mit einem Team halt gemeinsam ein Lied. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Firma war. Und dafür hatten wir dann einen Tag Zeit. Und das war mir einfach zu wenig. Also ich habe gemerkt, dass ich total schnell an meine Grenzen stoße, weil ich will so viel tiefer, sind wir wieder, also tief ist offensichtlich ein Wort, das ich viel verwende. Ich will so viel tiefer graben, als möglich ist innerhalb von einem Tag mit 20 Menschen. Und man kann natürlich versuchen, den Leuten was mitzugeben, aber in diesem Kontext ging es irgendwie darum, zu einem Ergebnis zu kommen. Und so funktioniere ich einfach nicht.
Ja, ich glaube, keine Kunst funktioniert so.
Ich glaube auch, ja.
Ich frage mich gerade, ob das nicht eine heilsame Erfahrung wäre für viele Menschen in der Wirtschaft,
zu lernen,
dass dieses Scheitern am Ende was sehr Schönes ergeben kann, wenn man sich darauf einlässt. Du machst es ja offensichtlich professionell.
Ja, ich scheitere auf jeden Fall professionell, ja. Naja, ich glaube schon, dass es, also Wirtschaft ist ja auch so ein sehr abstrakter Begriff. Also ich glaube schon, dass es in vielen Wirtschaftszweigen Menschen gibt, die sich trauen zu scheitern, aber vielleicht sind sie jetzt nicht unbedingt in der Mehrheit. Aber ich glaube schon, dass es Organisationen gibt, die bereit dazu sind, sich zu verändern und wissen, dass dieser Weg übers Scheitern gehen muss, weil es nicht anders geht. Ich habe das Gefühl, dass eben das, was du vorher angesprochen hast, das tiefe schwarze Loch der Polykrisen, dass das, ich meine, das haben wir uns bei der Pandemie auch gedacht, schauen wir mal, aber es ist ja auch eine Chance und es ist vielleicht eine Chance, dass manche Leute so ein bisschen so wachgerüttelt werden und draufkommen, dass sie vielleicht grundsätzlich einmal überlegen müssen, ob die Werte, mit denen sie arbeiten, noch einmal überdacht werden müssen. Weil ich glaube, dass wir eigentlich als Menschheit dazu aufgefordert sind, unser gesamtes Wertesystem zu überdenken, weil wir ja offenbar die Erde kaputt machen. Und das geht ja nicht noch viele Generationen so weiter, sondern das wird ja jetzt bald, also es ist ja jetzt schon spürbar, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es langsam immer mehr Leute gibt, die realisieren, dass sich was ändern muss und dass diese Veränderung eine ganz grundlegende sein muss und nicht nur eine oberflächliche, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto statt einen Diesel, weil das ist halt keine Lösung.
Ja, also meinem Gefühl nach fehlt es einfach an Know-how. Also ich glaube, die Werte sind allen relativ klar, also wohin es gehen soll, aber du musst es ja halt auch können. Ne? Das, was du damit beschreibst, wenn du sagst, in die Tiefe gehen, sich dem zu stellen, und die hilft ja auch dein Schreiben, das ist ja auch eine Form, es zu verarbeiten oder sich da so neu zu formen und zu prägen. Stell dir vor, du würdest nicht schreiben, du hättest nur diese Gefühle jeden Abend und kannst kein Lied schreiben.
Ja, es wäre schrecklich.
Ja, und ich glaube, vielen Leuten geht so. Deshalb habe ich gefragt, ob es nicht gescheit wäre, wenn du Leuten in der Wirtschaft hilfst, ihre Krisen zu singen.
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Naja, ich glaube schon, dass zum Beispiel bei Konzerten von mir sowas Ähnliches passiert, dass man sozusagen gemeinsam gemeinsam da in seine Gefühle hineingreift und das geschehen lässt, dass man sich berühren lässt und die eigene Verletzlichkeit nochmal spürt und sieht und aushält. Ich glaube, dazu muss man gar nicht selber ein Lied schreiben. Dazu reicht es schon, sich wirklich einzulassen auf die Kunst, die es schon längst gibt. Großartige Bücher, großartige Filme, großartige Musik und tausend andere Kunstformen. Ich glaube, eben, es geht natürlich auch darum, ein Ventil zu finden, aber dieses Ventil muss nicht das eigene Schaffen sein, sondern es kann auch zum Beispiel eine Community sein, innerhalb der man Gefühle teilt. Oder eine gute Therapie. Hilft ja auch sehr.
Wo spürst du denn diese Transformation, von der alle reden? Wirtschaft und Gesellschaft, alles steckt in der Transformation. Wo spürst du sie als Künstlerin oder als Mutter oder als Frau? Wo spürst du sie am stärksten?
Also ich glaube, was ich sehr stark spüre, weil es mich sehr stark beschäftigt, ist eigentlich das Fehlen von Transformation. Vor allem, wenn es um die Klimakrise geht. Das beschäftigt mich sehr und das tut auch sehr weh, zu sehen, dass die Leute so wahnsinnig konsequent ihre Augen zumachen können vor der Realität, die schon an unsere Türen klopft seit Jahren. Das tut mir sowohl als Mensch als auch als Mutter weh und natürlich auch als Frau, weil ja auch Studien zeigen, dass Frauen ja mehr betroffen sind von der Klimakrise als Männer, weil die Frauen gehen dann das Wasser holen und die Frauen, ich weiß eigentlich, ich kann jetzt eigentlich keine seriösen Daten da jetzt runterbeten, weil ich weiß sie nicht auswendig, aber ich habe das jetzt schon zweimal wo gelesen in ernstzunehmenden Zeitungen. Ich glaube, es ist kein Blödsinn. Und es macht auch Sinn, weil Frauen halt nach wie vor viel mehr von Armut betroffen sind als Männer. Genau, also da als solidarische Frau sozusagen tut's mir weh, aber auch als Mensch, der Kinder liebt und selbst Kinder hat und viele andere Kinder kennt und sich denkt, was machen wir da mit eurer Zukunft? Was fällt uns ein, dass wir so blind und rücksichtslos und egoistisch diese Welt einfach ausnehmen, als wäre sie, als würde sie uns gehören. Und sie gehört uns halt nicht.
Hast du einen persönlichen Bezug zu Europa?
Ja, also ich würde sagen, ich fühle mich, glaube ich, als Europäerin, auch in dem Bewusstsein, wie wahnsinnig privilegiert man als Europäerin ist. Und natürlich auch in dem Bewusstsein, dass Europa idealerweise ein Beispiel dafür ist, dass viele Länder friedlich zusammenarbeiten können. Also wie lange das noch gut geht und wie das so weitergeht und so, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ist für mich die EU, oder nicht nur für mich, sondern ich glaube tatsächlich ein Friedensprojekt, und das finde ich wahnsinnig schön und mit dem kann ich mich komplett identifizieren.
Könntest du dir vorstellen, ein Album für Europa zu schreiben?
Ja, ich hätte auf jeden Fall viel zu sagen.
Was denn?
Na, zum Beispiel die Frage, wie wir unsere Augen aufmachen angesichts der Klimakrise und dass Europa meiner Meinung nach sich auch positionieren muss als absolute Speerspitze, weil wir es uns vielleicht noch, schauen wir mal, leisten könnten.
Mhm.
Und weil wir vielleicht mengenmäßig nicht jetzt die wahnsinnig viel ausrichten, aber die Welt trotzdem auch mitbekommt, was wir tun. Und wenn wir gute, also ich sage jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen, das klingt so altbacken, aber ich finde jetzt gerade keine besseren Worte, glaube ich schon, dass das gesehen wird in der Welt.
Würdest du eine Europa-Hymne schreiben, wenn du den Auftrag bekommst?
Puh, ich würde es natürlich versuchen, aber es ziemlich viel Verantwortung. Aber ja, natürlich will ich es versuchen. Und ich würde es natürlich dann auch machen. Wie gut sie dann wird, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin mir sicher, ich würde Tag und Nacht daran sitzen, wochenlang.
Englisch oder Deutsch?
Englisch.
Hast du denn manchmal Vorstellungen oder Visionen eines Europas der Zukunft?
Ja, also ich habe total viel Visionen. Also vor allem, weil ich in den letzten Monaten realisiert habe, dass es meine Aufgabe als Künstlerin ist, diese Visionen zu entwickeln.
Mhm.
Das empfinde ich als sowohl meine Aufgabe als auch die Aufgabe eigentlich von allen KünstlerInnen in allen Sparten. Ich habe vor 2 Jahren begonnen, Bücher zur Klimakrise zu lesen und mich recht intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das Fazit war eigentlich, das, was ich am besten tun kann, ist drüber reden, dass es wichtig ist und dass wir sozusagen nicht was anderes wichtiger nehmen, weil jetzt gerade was anderes irgendwie vordergründiger da ist, sondern dass die Klimakrise sozusagen immer unsere erste Priorität sein muss. Und dass ich als Künstlerin eben dazu aufgefordert bin, nicht nur darüber zu reden, sondern auch darüber zu reden, wie schön es sein könnte, wenn wir lernen, unsere Prioritäten so zu shiften, dass wir tatsächlich klimagerecht leben können. Und ich glaube, dass das auf ganz vielen Ebenen total positiv wäre für, ich würde sagen, nahezu alle Menschen.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich unsere Vorstellungen von Zukunft nie um Menschen drehen, sondern immer um Technologien? Der Grund dafür ist, dass die meisten Zukunftsbilder aus Tech-Unternehmen, Marketingabteilungen und Investmenthäusern kommen. Es sind strategisch entwickelte Erzählungen einer Zukunft für Konsumenten. Die gute Nachricht ist, das lässt sich ändern. Die Geschichte unserer Zukunft ist eine Plattform für einen offenen und kreativen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Sie ist unabhängig und lebt von ihren Abonnenten und Abonnentinnen. Schreiben Sie mir an redaktion@dguz.at. DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, mit wem Sie gern sprechen und welche Fragen Sie stellen würden. Ich freue mich auf Ihre Mail. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und zurück zum Interview.
Stelle vor, wir kommen zum Schluss, dass wir es einfach nicht schaffen. Stelle vor, es wird einfach immer schlimmer. Wir schaffen es nicht und entwickeln oder beginnen jetzt Technologie zu entwickeln, künstliche Intelligenz, Implantate, die wir uns einpflanzen ins Gehirn, in unsere Wahrnehmung, um zum Beispiel natürliche Rhythmen mehr zu spüren, um unseren Sehbereich, das Sehfeld zu erweitern. Dass wir sozusagen über die Wahrnehmung und über die körperliche Wahrnehmung stärker mit der Natur verbunden sind. Wäre das ein gutes KI-Projekt?
Ich weiß nicht, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist. Ich weiß nicht, ob Verbundenheit mit der Natur wirklich an unseren Sinnen hängt. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, wenn du in den Wald gehst, natürlich ist es schön, wenn du hören und sehen und spüren und schmecken und riechen kannst. Aber es geht nicht darum, wie gut du hören kannst, sondern es geht darum, dass du bereit bist zu hören. Und das kann keine KI der Welt für dich leisten.
Ja, die kriegen das schon hin. Die kriegen dann in dein Alarmsystem hin, dass du zum Beispiel das Erdmagnetfeld besser spürst. So was gibt es zum Teil, also solche Lösungen gibt es zum Teil schon. Das sind relativ verrückte Künstler, die sich da zur Verfügung stellen, um solche Sachen auszuprobieren.
Ja.
Ich frage mich, ob das eine mögliche Lösung wäre. Wenn wir eben, also vorausgesetzt, wir schaffen es nicht, es wird immer schlimmer, wir kriegen es nicht hin, das System ist nicht zu verändern. Und dann kommt zum Beispiel Apple mit neuen Sensoren, kannst du dir ins Ohr stecken, du spürst das Erdmagnetfeld, du eine Brille und du kannst bestimmte Strahlungen sehen.
Aber das würde ja nicht verändern.
Naja, es wäre dann zumindest die Marketingkampagne, würde sagen, bindet dich ans Klima. Es wäre ein Wirtschaftsfaktor. Man würde
ja,
Geld verdienen,
und es wäre eine riesengroße Lüge.
Okay.
Und nur für eine kleine Elite verfügbar. Also es sind auf der Welt bald 9 Milliarden Menschen. wie willst du denn sowas für 9 Milliarden Menschen zur Verfügung stellen? Das ist völlig, völlig unmöglich. Das sind genau die Menschen, die jetzt ins All fliegen und das als PR-Gag verkaufen und völlig rücksichtslos und skrupellos einfach Scheiße in die Luft blasen. Genau die Menschen werden sich dann irgendwelche Implantate machen lassen, mit denen sie dann, ich weiß nicht, das Magnetfeld besser spüren. Aber wem bringt denn das was? Ganz ehrlich, es bringt aber überhaupt nichts. Es ist nur, es ist vielleicht eine Spielerei, aber in Wahrheit ist es nur eine Ablenkung von dem, worum es tatsächlich geht. Weil worum es im Leben geht, ist die Verbundenheit, die wir mit anderen Menschen fühlen. Dass jeder Mensch, der sich mit sterbenden Menschen zusammen oder auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Leute bereuen nicht, dass sie irgendwie nicht Bungee gejumpt sind oder dass sie nicht, ich weiß nicht, irgendwas besser gesehen oder die Reise XY besser gemacht haben, sondern sie bereuen, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Liebsten hatten. Das ist das, worum es geht im Leben. Und alles, was wir uns kaufen können, lenkt davon ab. Und ich ziehe mir auch gern schöne Kleidung an und ich esse auch gerne gutes Essen und ich setze mir auch eine Brille auf, wenn ich genauer sehen will, die Bergspitze XY oder schau durchs Fernglas so. Aber das ist nicht das, was mein Leben schön macht oder was meine Lebensqualität erhöht. Und deswegen meine ich, was wir brauchen, sind Werte, eine Hinterfragung unserer Werte, und das ist viel zu anstrengend, deswegen sind viele, viele Menschen dazu nicht bereit, weil es ist natürlich viel leichter, sich ein Implantat einsetzen zu lassen, als sich damit auseinanderzusetzen, was einen tatsächlich glücklich macht, weil es ist mit Arbeit verbunden, es ist mit innerer Arbeit verbunden. Und diese innere Arbeit zu leisten, das ist anstrengend. Und ich glaube, es zahlt sich 1000-mal aus, aber es ist offensichtlich nicht Mehrheitsmeinung.
Und wie gehen wir dann mit dem technologischen Fortschritt um? Bremsen, stoppen, abschaffen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen technologischen Fortschritt. Das,
aber was für Geräte brauchen
das
wir?
Das kann ja, das, naja, wir.
Die brauchen ständig neue Ideen. Irgendwas muss ja jetzt als nächstes, der nächste Hit sein.
Aber warum denn? Ich verstehe. Ich glaube, ich sehe das ganz anders, weil ich von so einem anderen. Also mein Schwerpunkt im Leben ist so woanders, dass mich technische Innovationen, ja, natürlich tangiert sie mich, weil ich bin von ihr umgeben jeden Tag. Aber es interessiert mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so wahnsinnig. Also ich finde es natürlich toll, wenn ich sehe, in wie vielen Minuten die Straßenbahn kommt, weil wie ich ein Kind war, hat man das nicht gesehen und da musste man einfach so lange warten, bis die Straßenbahn gekommen ist. Geil, ja, gute technische Innovation, das taugt mir. Aber, und ich finde es auch gut, dass man sich die Augen lasern lassen kann. Und ich finde es auch gut, dass man Krankheiten heilen kann, die man vor 100 Jahren noch nicht heilen konnte. Das ist alles toll. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt noch eine Smartwatch, die irgendwie mir sagt, ob mein Herz heute schneller geschlagen hat als gestern. Es ist mir völlig wurscht. Also es ist so, darum geht's einfach in meinem Leben nicht. Und ich glaube, wenn wir uns so, und das ist ja auch sowas, das passiert, natürlich beeinflusst es auch mein Leben und es wird mich sicher noch viel mehr beeinflussen, als ich jetzt auch nur ahnen kann. Ja, weil KI natürlich noch Dinge mit dieser Welt machen wird, von denen ich wirklich noch nicht mal träumen kann. Ja, das ist mir schon bewusst, dass man das nicht ignorieren kann. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, mich beschäftigt jetzt gerade was anderes. und ich spreche niemandem ab, sich technisch erneuern und fortbewegen zu wollen. Aber ich sehe jetzt die Lösungen für die Menschheit nicht in neuen technischen Möglichkeiten, sondern, also habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt, in der Bereitschaft, sich mit dem eigenen Wertesystem auseinanderzusetzen.
Also in deiner Geschichte, unserer Zukunft, spielt Verletzlichkeit eine große Rolle.
Ja.
Werte, das, worum es wirklich geht, Verbundenheit.
Ja, Beziehungen, Verbundenheit, Freundschaften. Vielleicht auch das Lächeln, das man einem fremden Menschen in der Straßenbahn schenkt.
Lebst du in einer anderen Realität?
Manchmal habe ich das Gefühl, ja.
Was ist denn Realität für dich?
Also so wie das, was wir gerade besprochen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, für mich sind manche Dinge in ihrer Wichtigkeit nicht so sichtbar wie für andere Leute. Also mein Leben ist zu einem so großen Teil, besteht zu einem so großen Teil daraus, was ich fühle und denke und was ich daraus aus diesem Fühlen und Denken schöpfe, um dann vielleicht ein Lied zu schreiben oder ein Konzert zu spielen oder einen Text zu schreiben oder so. Und ich beschäftige mich viel mehr mit meinem Inneren, glaube ich, als jetzt die meisten anderen Menschen. Auch weil ich es glücklicherweise zu meinem Beruf machen konnte, diese Beschäftigung. Und für mich ist es total handfeste Realität. Alles, was sich da tut und alles, was sich da entwickelt und auch wie ich sozusagen im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer mehr zu meinem eigenen Glück finde über diese Beschäftigung, ja, und ein bisschen weniger Angst davor habe, nicht richtig zu sein oder nicht zu passen in diese Welt da draußen, weil ich da so vielleicht auch weniger Anspruch darauf habe inzwischen.
Aber hast du ein Problem, das die anderen nicht haben, oder hast du eine Lösung, die anderen nicht haben?
Sicher beides. Also ich habe sicher das Problem, dass ich Dinge sehr, sehr stark spüre und dass das manchmal sehr anstrengend ist und ich deswegen viel Zeit alleine brauche und viel Zeit, um meine Gefühle zu verdauen oder die Dinge, die ich bei anderen Menschen spüre, zu verdauen. Ob das jetzt eine Realität ist oder nur meine Fantasie, kann ich natürlich nicht wissen, aber es fühlt sich schon sehr real an. Also das ist auf jeden Fall sowohl ein Potenzial als auch ein Problem. Und Lösung, glaube ich, ich glaube, ich habe vielleicht auch über eingehende Beschäftigung damit, aber ich habe vielleicht ein bisschen weniger als andere Menschen den Drang, meinen Status irgendwie nach außen hin zu zeigen und zu bestätigen. Also ich habe nicht so...
Wie viel Spiritualität braucht denn eine Menschheit der Zukunft?
Definiere Spiritualität.
Mhm. Spiritualität ist das Bedürfnis, sich mit etwas Höherem zu verbinden.
Mhm. Und was ist was Höheres?
Etwas, was über den Körper hinausgeht.
Ja, so Metaphysisches quasi.
Mhm.
Mhm. Ja, also ich glaube, so wie ich das verstehe oder verstehen will, ist Spiritualität, dass ich es rausbringe, auch etwas, was zwischen Menschen passiert und in Communities passiert. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Also, dass wir uns total verbinden müssen mit dem Gefühl, dass es sozusagen etwas gibt, was über unseren Körper hinausgeht. Aber dieses Etwas muss nicht unbedingt ein Gott sein, glaube ich. Oder ein Wille oder eine Kraft, die irgendwie was kann oder was will. Sondern das kann auch sein eine gemeinsame Freude oder ein gemeinsamer Gedanke oder eine gemeinsame Geschichte, die man erzählen will. Weil, also indem man, ich weiß nicht, einen Garten anmietet und ihn bepflanzt und sich um ihn kümmert. Ich glaube, Spiritualität liegt ganz, ganz stark im Wie und gar nicht im Was. Und wir können in allen Dingen, die wir tun, diese Spiritualität finden oder dieses Höhere finden, weil es sozusagen um die Hinwendung geht oder und vielleicht auch um die Inklusion von eben allen Menschen, der ganzen Welt, dem großen Körper, dem großen Geist, der großen Seele, die wir irgendwie zusammen sind oder vielleicht auch der Erkenntnis, dass das eben ein Geist, Körper, Seele ist und auf einer Ebene wir alle so eng miteinander verbunden sind und so stark voneinander abhängig sind, dass wir überhaupt gar nichts allein machen können. Und wenn wir etwas alleine machen, hat es einen Impact für andere Menschen.
Versuchst du deine Kinder spirituell zu erziehen?
Also in dem Sinne, in dem ich das gerade gesagt habe, glaube ich ja, aber religionsfrei. also ich habe nichts gegen Religion. Ich kenne Menschen, die tief glauben und ich habe da total viel Respekt davor und finde das auch okay, solange es ein friedliches und inklusives Glauben ist und kein exklusives kriegerisches Glauben. Das gibt es ja auch, wie wir wissen. Aber ich glaube nicht an eine spezifische Geschichte, an einen Erlöser, an einen großen Willen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr, sehr verantwortlich, selber GöttInnen zu sein. Und wenn wir diese Verantwortung ernst nehmen, dann würden wir ganz woanders landen hier so als Menschheit. Wenn Spiritualität bedeutet, Verantwortung zu übernehmen fürs Leben, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Teil der Definition ist. Dann erziehe ich meine Kinder spirituell, ja. Oder begleite sie, weil ich erziehe sie ja nicht. Sie lassen sich gar nicht erziehen, aber ich begleite sie so gut ich kann.
Kannst du dir vorstellen, dass dieses große Ganze, von dem du gesprochen hast, diese Gemeinschaft, dieser Geist, dass das Europa ist oder Europa wird oder dass wir Europa brauchen?
Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist, wenn dann, eine globale Idee. Also ich glaube, dass Europa wieder eine Exklusion von ganz viel anderem wäre und das wäre ein Problem. Ich glaube, wir können eigentlich nur global denken. Oder wir sollen nur global denken. Ich glaube, Europa ist ein großartiges Projekt, als Friedensprojekt, wie gesagt. Aber wenn es darum geht, eine gute Zukunft zu finden, dann müssen wir die Welt denken und nicht nur Europa.
Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Mhm. Ich komme jetzt kurz und überraschend auf dein aktuelles Album zu sprechen. Das haben wir jetzt gar nicht im Gespräch gehabt. Ich habe es mir natürlich angehört, mindestens dreimal. Ich habe gemerkt, dass du bei der Klavierbegleitung das Klavier selbst aufgenommen hast, wie es gerade so in der Ambient-Szene aufgenommen wird, wo die sozusagen das ganze Klavier aufnehmen. Das heißt,
ja,
du hast
mit
auch
dem Pedal und dem Filz und so.
Genau, also da wird sozusagen die Musik oder das Klavier wird authentischer. Man spürt den Körper des Klaviers. Es wird, das ist jetzt meine Beschreibung, körperlicher.
Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Körperliche in der Musik, was du gerade angesprochen hast, dass man das Klavier sozusagen als ganzes Ding hört und nicht nur als perfektes Instrument, das hat was total Schönes, weil in einer Welt, die immer unkörperlicher wird, weil wir ja total viel virtuell unterwegs sind, vielleicht inzwischen mehr, als wir physisch unterwegs sind, hat dieser Körper wieder, glaube ich, einen besonderen Reiz oder eine besondere Anziehung. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was ich mir beibehalte, weil ich das selber liebe, wenn ich Musik höre, wo ich den Menschen oder das Ding oder das Instrument, das Holz, das Pedal, was auch immer, so mithöre. Also, weil das ist ja beim Singen genauso. Man kann ja quasi perfekt singen, das kann man dann noch mit Melodyn glatt bügeln und pitchen und lang ziehen und kurz schnippeln und was auch immer. Das ist auch cool und schön und da habe ich auch nichts dagegen. Aber was mich in der Musik besonders anspricht, ist, wenn ich einen Menschen singen höre, wo dann zwischendurch auch kurz hörbar ist, dass das ein Mensch ist und keine perfekte Performance-Maschine. Und ich glaube, die Musik geht immer in verschiedene Richtungen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Genres und auch ganz viele verschiedene Geschmäcker. Und es gibt natürlich diese Schiene, in der alles immer künstlicher und perfekter und polierter wird. Aber genauso gibt es eben die Schiene, in der es körperlicher und knarziger und menschlicher, realistischer, vielleicht auch manchmal eben nicht so schön wird, sondern dafür auf einer anderen Ebene berührend. Das ist, glaube ich, die Schiene, für die ich mich entschieden habe, unbewusst eigentlich im Laufe der Jahre und inzwischen aber auch sehr, sehr freudig, weil das will ich auch hören.
Ich hatte auch den Eindruck, dass du mit deiner Stimme spielst. Die Lieder sind unterschiedlich, also auch von der Klangfarbe der Stimme, auch von der Betonung. Hast du das bewusst gemacht?
Ja, also meine Stimme verwende ich sehr bewusst, weil ich auch im Laufe der letzten Jahre mich wieder neu damit beschäftigt habe, was ich alles machen kann mit meiner Stimme. Und das ist einfach so ein tolles Instrument, weil man so viele verschiedene Klangfarben daraus kriegt und so viele, auf so viele verschiedene Arten einen Satz sagen kann, und dann bedeutet es eben so viele verschiedene Dinge, je nachdem, wie man es gesagt hat. Ja, das heißt, ich spiele schon bewusst mit meiner Stimme und habe auch das Gefühl, dass ich es immer besser lerne, sie das bewusst zu machen, also sie zu kontrollieren, dahingehend, dass ich sozusagen das, was ich sagen will, auch stimmlich umsetze. Und gleichzeitig ist halt auch genau das, was dann nicht kontrollierbar ist, das, was mir passiert, wo ich ausrutsche quasi, das lasse ich auch oft drin, weil ich das auch eben spannend und schön und zwar verletzlich und für mich manchmal ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, aus HörerInnen-Perspektive wunderschön ist.
Wann kommt dein Album raus?
Am 25. April.
Und wann gibt es das erste Konzert? Ein bisschen Werbung machen?
Im Herbst, im September. Mhm. Den genauen Termin werde ich nachreichen. Es ist, da sind wir jetzt gerade noch im Gespräch, was gut ist. Aber wahrscheinlich Ende September im Porgy & Bess in Wien.
Da wünsche ich dir viel, viel Erfolg.
Danke.
Danke fürs Kommen.
Danke. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Ja.
Ich hoffe, wir konnten inspirieren. Danke fürs Dabeisein. Tschüss aus Wien und bis zum nächsten Mal.